Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit einem Extra. Der Josef-Breitbach-Preis für Frank Witzel. Am 12. November 2025 wird Frank Witzel 70 Jahre alt. Sein größtes Geburtstagsgeschenk hat er allerdings schon im September erhalten, nämlich 50.000 Euro bei der Verleihung des Josef-Breitbach-Preises in Koblenz. Denn von dort stammt der Preisstifter, der Schriftsteller, Publizist und Investor Josef Breitbach. Gelebt hat er von 1903 bis 1980. Frank Witzel wurde 1955 in Wiesbaden geboren und lebt in Offenbach und Berlin. Und er ist ein höchst vielfältiger Künstler, Schriftsteller, Musiker, Komponist und Zeichner. Er illustrierte und gestaltete seine eigenen Bücher und auch die anderer. Er ist ein klassisch ausgebildeter Musiker, der für seine Hörspiele die Musik selbst schreibt, aber auch andere Musikstücke komponiert. Und er hat das Libretto zu der Oper Dora verfasst. Vor allem aber ist er Autor von Gedichtbänden, Romanen, Erzählungen, Tagebüchern und von Genres, deren Mischformen zwischen Essay, Experiment, Betrachtung, politische, psychologische und philosophische Überlegungen in keine Schubladen passen. Das gilt auch für sein Hauptwerk, für das er 2015 den Deutschen Buchpreis erhalten hat. Der Titel ist lang: Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1989. Das ist ein 800 Seiten starkes Textkonvolut, ein im besten Sinne maßloses Romankonstrukt, das durch viele literarische Formen streunt. Erzählungen über das Erwachsenwerden eines 13-Jährigen in Wiesbaden, imaginierte Verhöre, Protokolle, innere Monologe, philosophische und psychologische Erörterungen, Action, Essay und Irrsinn. Eine, Zitat der Buchpreisjury von 2015, eine Mischung aus Wahn und Witz, formaler Wagemut und zeitgeschichtliche Panoramen. Einzigartig in der deutschen Literatur, ein großer Steinbruch, ein hybrides Kompendium aus Pop, Politik und Paranoia. Zitat Ende. Und, möchte ich noch hinzufügen, ein Buch, das zu Unrecht als schwerer Lesestoff bezeichnet wurde, sondern höchst vergnüglich, herz- und hirnerhellend ist für alle, die sich darauf einlassen. Daraus wird Frank Witzel nun im folgenden Extra lesen, nachdem ihn Mareike Gries in einem Interview zu Leben, Werk und Breitbach-Preis befragt hat. Viel Spaß!
Der Josef-Breitbach-Preis, unter anderem verliehen von der Mainzer Akademie der Wissenschaft und der Literatur und dotiert mit 50.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch, Frank Witzel!
Ja, vielen Dank!
Wie überrascht waren Sie jetzt, als Sie die Nachricht von der Breitbach-Stiftung bekommen haben, dass die Sie nun für Ihr Gesamtwerk auszeichnen möchten mit dem Breitbach-Preis?
Beim Breitbach-Preis, da bekam ich einen Anruf. Vielmehr fand ich dann auf meiner Mailbox einen Anruf, dass ich mich doch mal melden sollte bei der Akademie, bei der Mainzer. Es gäbe eine schöne Nachricht. Und selbst da wusste ich nicht, was mich erwartet. Und ich war wirklich sehr, sehr erstaunt und überrascht und natürlich auch erfreut.
Die Breitbach-Stiftung, die will ja eben ein schriftstellerisches Gesamtwerk ehren. Sie haben bisher über 20 Bücher veröffentlicht mit Lyrik, Romanen, Essays, zuletzt ein Erzählungsband. Sie schreiben für die Oper, Hörspiele, Sie arbeiten auch als Herausgeber. Haben Sie jetzt mittlerweile eigentlich sämtliche Formen für sich abgehakt, die Sie interessiert haben? Oder reizt es Sie vielleicht nochmal, was ganz anderes zu schreiben? Drama vielleicht, Kinderbuch?
Kinderbuch, da habe ich mich schon früh dagegen entschieden. Das muss man tatsächlich können. Ich habe mir, glaube ich, eine gewisse Naivität bewahrt, aber die trotzdem umzusetzen, das ist nochmal ein ganz eigenes Genre. Ich habe auch fürs Theater schon geschrieben, aber nicht so viel. Es bietet sich teilweise etwas an, weil man ein Angebot bekommt. Zum Beispiel, Sie haben die Oper erwähnt. Da hatten wir letztes Jahr in Stuttgart Uraufführung einer Oper mit Bernhard Lang, dem Komponisten. Und ansonsten arbeite ich an meinen eigenen Sachen. Es sind kleine Neuerungen, die ich da verfolge. Also wie jetzt im Herbst erscheint ein Buch mit 80 kürzeren, kleineren Texten. Und davor habe ich mich ja mehr um den Roman gekümmert, habe mehrere Romane eher hintereinander veröffentlicht. Aber da fühle ich mich eigentlich so im Schreiben, belletristischen immer, das Essay spielt eine wichtige Rolle, aber das sind eigentlich so die Schwerpunkte bei mir. Roman, Erzählung, Texte im Allgemeinen und auch die Theorie, die dann im Essay eher zum Vorschein kommt.
Was ist eigentlich immer zuerst da, die Form oder der Inhalt?
Das kann ich gar nicht so genau unterscheiden. Also das eine befördert das andere. Ich glaube, ich habe immer irgendeine Idee, ein Bild, etwas recht Konkretes, eine kleine Szene, die kann ganz banal sein, eine Figur, ein Satz und manchmal entwickelt sich daraus nur eine Skizze oder eine kurze Geschichte und manchmal merkt man, ah ja, hier gibt es doch etwas, was größer werden kann, also zu einem Roman. Und dann gibt es natürlich die verschiedensten Verwerfungen, dann kommen andere Ideen dazu, vermischen sich damit Texte, die man abgelegt hat, hole ich dann zum Beispiel auch wieder raus, sehe, ob die passen und dann beginnt ein ganz anderer Arbeitsprozess. Aber am Anfang steht immer irgendein, ja, ich würde sagen, es ist ein Impuls. Mhm. Das kann ein ganz banales Bild sein, was sich dann ausweitet, aber dieser Impuls ist wichtig.
Geboren wurden Sie 1955 in Wiesbaden und ja, dem Stadtteil, in dem Sie aufgewachsen sind, Biebrich, dem haben Sie ja in die Erfindung. Sie haben selbst mal gesagt, man darf das den doch etwas sperrigen Titel des Buches abkürzen.
Gerne.
Die Erfindung. Ja. Haben Sie ein Denkmal gesetzt, Biebrich? Wie prägend war denn Ihr Aufwachsen für Sie als Autor? Wie entscheidend war das?
Ja, ich glaube, es ist für jeden entscheidend. Der eine hat vielleicht stärkere Verbindungen, so wie es bei mir war. Ich weiß auch gar nicht genau, warum. Während man aufwächst, wird einem ja vieles, glaube ich, nicht so bewusst. Man denkt nach vorne, man ist als Kind verschiedensten Einflüssen ausgesetzt. Aber ich habe schon gemerkt, als ich dann so Mitte 30 war, dass doch dieses Thema meiner Kindheit, also zu einem, Sie haben ja gesagt, 55 geboren, also erst 10 Jahre nach Ende des Krieges, diese Überbleibsel, sei es ideologischer Art, sei es tatsächlich an Ruinen, sei es überhaupt, wie die Gesellschaft sich erst wieder gebildet hat, die waren dann doch, habe ich erst später natürlich gemerkt, sehr prägend. Und dann bin ich da immer wieder zurückgegangen und habe mich doch versucht, mit dieser Zeit nochmal auseinanderzusetzen, sowohl im privaten, aber auch vielleicht ein bisschen im überpersönlichen Bereich. Ich kann das selbst natürlich gar nicht so einschätzen. Es hat mich zum Beispiel sehr gewundert, tatsächlich, als ich dann vor 10 Jahren, als dann die Erfindung veröffentlicht wurde, dass ich so viel Resonanz darauf bekommen habe, also auch, ich meine damit vor allen Dingen auch persönliche Resonanz an Briefen oder E-Mails, die mir gesagt haben, das habe ich auch so erlebt und das haben Leute gesagt, die gar nicht unbedingt meine Generation waren, das fand ich interessant, auch nicht unbedingt in der Gegend aufgewachsen sind, also irgendetwas scheine ich doch da gefunden zu haben, was auch für andere zutrifft.
Das ist ja tatsächlich so, Sie haben verschiedene Anknüpfungspunkte, ne? Dadurch, dass Sie auch immer so Rückgriffe machen auf die Popkultur beispielsweise oder auf so Phänomene wie die Lanzer-Hefte, die zum Beispiel zur Sprache kommen in die Erfindung. Also Sie werfen immer so kleine Anker aus, habe ich das Gefühl, wo man als Mensch, der die Zeit miterlebt hat, andocken kann und wo man als Mensch, der die Zeit nicht miterlebt hat, trotzdem Anknüpfungspunkte hat, um sich konkrete Dinge vorzustellen, wie es damals war.
Ja, das trifft es gut, wie Sie das sagen. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich tatsächlich auch bei diesem Schreibprozess, der sehr lange gedauert hat, also ich hatte dann so die ersten Aufzeichnungen, Ideen, Skizzen Ende der 90er Jahre und habe dann eigentlich bis 2013, 14 daran gearbeitet. Dann wurde es ja erst veröffentlicht. Habe immer zwischendurch auch noch andere Sachen geschrieben. Aber das war so das Großprojekt, was mich über einen sehr langen Zeitraum beschäftigt hat. Und ich habe immer wieder auch versucht, ja, man kann sagen, neu anzusetzen im Schreiben. Also es sind ja 98 Kapitel, die sehr unterschiedlich nochmal vielleicht dasselbe Thema oder nochmal das Thema von einer anderen Warte, von einem anderen Blickwinkel aus betrachten. Und das hat sich einfach ganz natürlich entwickelt, weil ich gesucht habe nach einem Punkt, von dem aus ich das fassen kann. Und es sind dann eben mehrere Punkte, mehrere Blickwinkel geworden am Ende.
Lange sah es ja so aus, als wären gar nicht unbedingt Literaturpreise für Sie vorgesehen, sondern Musikpreise, die gibt es ja auch. Sie sind nach dem Abi erstmal ans Konservatorium gegangen. Sie haben Klavier, Cello und Gitarre gelernt. Gab es sowas wie eine Initialzündung, die Sie dazu brachte, sich hinzusetzen und erste Gedichte zu schreiben?
Ja, die gab es. Das war so der Einfluss, da war ich so 14, 15, vor allen Dingen des Surrealismus, den ich damals entdeckt habe. Und da gibt es ja auch sehr interessante Autoren, die habe ich dann gelesen und ich habe da gemerkt, das spricht vielleicht auch so einen Pubertierenden an, so sich ganz in eine fantastische Welt hineinversetzen zu können, vor allen Dingen eine Welt, die keinerlei Grenzen zu haben scheint. Nachher merkt man schon, dass auch im Surrealismus, auch im automatischen Schreiben doch viele Grenzen auftauchen. Aber damals hat mich das dazu gebracht, erste Gedichte zu schreiben. Das war so tatsächlich in dem Alter 14, 15 gewesen. Und die Musik habe ich immer nebenher gemacht. Die war mir quasi in die Wiege gelegt durch meinen Vater, der eben Musiker, Dirigent, Orchesterleiter, Chorleiter, Organist war. Und das war bei uns zu Hause ganz normal, dass man Instrumente lernt, dass man sich damit praktisch umgibt. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich gerne, wahrscheinlich auch, um mich ein bisschen von dem Elternhaus abzugrenzen, in eine andere Richtung gehen möchte.
Ja, das wäre gerade meine Frage gewesen. Wie wurde Ihnen klar, ich will vor allem Literat sein, kein Musiker?
Es war mir schon früh klar, weil ich das Schreiben, das wurde immer stärker, bekam immer eine größere Bedeutung für mich. Und die Musik, habe ich gedacht, die habe ich ja sowieso. Also wenn ich da mal auf der Gitarre spiele oder Klavier oder was auch immer, das läuft mir ja nicht weg. Aber die Konzentration, was ich so auch als Beruf angebe oder was ich angestrebt habe, das war schon das Schreiben. Es hätte vielleicht auch in die andere Richtung gehen können. Ich weiß es nicht. Aber für mich war es eigentlich immer recht klar, dass ich das mit dem Schreiben vor allen Dingen verfolge und die Musik aber natürlich deswegen nicht vernachlässigen muss.
Ja, aber tatsächlich sind ja Ihre Romane teilweise mit musikalischen Kompositionen zu vergleichen, habe ich den Eindruck. Und auch inhaltlich spielt Musik eben in Ihren Texten oft eine zentrale Rolle. Bei Ihren Texten könnte man den Eindruck haben, die sind jetzt kein Free Jazz, sondern die sind durchkomponiert. Würden Sie mir da zustimmen?
Ja, also für mich ist der Rhythmus sehr wichtig. Rhythmus heißt jetzt nicht unbedingt Rhythmus in der Sprache. Ich schreibe nur wenig Lyrik. Also bei Lyrikern steht das ja oft ganz im Vordergrund, auch zu Recht. Aber ich merke schon, dass ich immer wieder Teile tatsächlich komponiere. Also wie ich die Sätze in einem Roman, ich habe oft auch Lücken bis zuletzt, weil ich das Gefühl habe, hier gehört noch etwas hin. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich meistens bislang bin ich da immer auch drauf gestoßen. Und so gibt es schon etwas Musikalisches und dann auch in der Sprache selbst, die ich mir immer wieder vorlese oder wo ich immer an Sätzen immer wieder arbeite. Das könnte man durchaus mit einem gewissen musikalischen, mit einer musikalischen Prosodie oder wie man es auch nennen will, vergleichen. Also ich glaube schon, dass mir das wichtig ist, ja.
Kennen Sie eigentlich sowas wie eine Schreibblockade oder sind Sie da bisher verschont geblieben?
Eine Schreibblockade, die kenne ich immer wieder, aber die ist oft sehr konkret in Bezug auf irgendein Projekt, an dem ich arbeite. Also es gibt dann immer Momente, an denen ich nicht mal genau weiß, wie ich da weiterkomme oder an denen ich mich völlig blockiert fühle. Manchmal schreibe ich dann etwas anderes. Also es ist keine Blockade, die sich sozusagen generell auf das Schreiben erstreckt. Wenn die Arbeit schon fortgeschritten ist, dann fällt es mir oft schwer, mich mit etwas anderem zu beschäftigen. Und dann gibt es durchaus schon Wochen, manchmal zieht es sich auch ein bisschen länger, aber ich würde das nicht mit einer richtigen Schreibblockade vergleichen wollen. Also da bin ich bislang verschont geblieben, ja, muss ich sagen.
Haben Sie sich eigentlich so ein Regelwerk zum Schreiben aufgegeben, so wie das ja viele tun? Bei Thomas Mann zum Beispiel ist es bekannt, sowas immer von dann bis dann sitze ich am Schreibtisch. Haben Sie solche Regeln für sich festgelegt?
Ja, also Thomas Mann, da ist mir dieses 100 Zeilen, wenn fieberfrei, aus seinem Tagebuch, glaube ich, in Erinnerung. Ich bin jemand, der eher am Vormittag schreibt, erstmal, also so aus dem Schlaf heraus. Das versuche ich eigentlich schon beizubehalten und dann nochmal eher am Abend, in der Nacht, wie sich's ergibt. Wenn man natürlich Termine oder Lesungen hat, lässt sich das nicht so verfolgen. Aber doch so, dass der Tag schon damit anfängt und dass ich auch die Möglichkeit habe, wenn sich was ergibt, weiterzuschreiben. Also, dass ich den Tag zur Verfügung habe. Mir sind auch die Tage tatsächlich am liebsten, wo keine Termine anstehen, wo ich nichts machen muss, wo ich mich mit dem Schreiben beschäftigen kann.
Sie arbeiten ja auch noch zusätzlich als Illustrator. Also das Cover des Hörbuchs von Die Erfindung haben Sie zum Beispiel gestaltet. Woher dieser Drang zu dieser mannigfaltigen Kreativität?
Das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Also das Schreiben ist schon Zentrum meiner Berufsarbeit, die Musik spiele jeden Tag, entweder Klavier oder Gitarre. Und das Zeichnen ist eigentlich auch sehr früh reingekommen. Tatsächlich war es so, dass ich eigentlich in dieser Zeit des Aufwachsens, damit 16, 17, sehr viel gezeichnet oder auch gemalt habe und erst auch dachte, in diese Richtung zu gehen. Und das habe ich auch immer beibehalten in meinem ersten Gedichtband, der 78 erschienen ist. Da sind Illustrationen von mir drin. Und ich habe immer wieder solche Zeichnungen irgendwo mal veröffentlicht. Aber das ist so wie die Musik. Ich mache ja auch für die Hörspiele die Musik auch. Also ich benutze das dann bei solchen Gelegenheiten, wenn es sich ergibt. Aber das Schreiben, was ich verfolge, ein bestimmtes Werk auch herzustellen, das findet eben tatsächlich beim Schreiben statt. Und das andere würde ich als Steckenpferd bezeichnen, erweitertes Steckenpferd, was aber durchaus auch wichtig ist für mich.
Josef Breitbach-Preis, der gehört zu den am höchsten dotierten Literaturpreisen in Deutschland. 50.000 Euro bekommen Sie am 19. September bei der Preisverleihung in Koblenz. Haben Sie das Geld schon verplant?
Nein, das habe ich nicht. Ich bin ja immer auf meine Einkünfte, meine Laufenden irgendwie angewiesen. Also das fließt einfach in meinen Lebensunterhalt ein. Natürlich ist es ein sehr großzügiger, toller Preis, der einem viel ermöglicht. Also vor allen Dingen ermöglicht, wirklich jetzt 2 Jahre nicht an Geld und Einkünfte denken zu müssen. Aber sonst bin ich ganz zufrieden, dieses Leben führen zu können und empfinde diesen Preis als eine Möglichkeit, der mir dieses Leben auch weiterhin ermöglicht.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich.
Kapitel 1, Seite 9. Es ist ein verschneiter Tag im Januar. Ich stehe auf einem schmalen und verschneiten Hügel, schaue in ein verschlafenes und ebenfalls verschneites Dorf, das unterhalb des Hügels liegt, und versuche mich zu erinnern, wie es war, dort unten in einer kaum möblierten und ungeheizten Wohnung 2,5 Monate zuzubringen, in einem Haus, das eher einem Schuppen ähnelte, dicht neben einem Bach, der halb zufror in diesem Winter vor so vielen Jahren. Ich stehe auf dem Hügel und schaue meinem gefrorenen Atem hinterher und dem Eichelher, der kurz auf einem der verschneiten Äste aufsetzt und dann in den grauen Himmel fliegt und hinter der nächsten Kuppe verschwindet. Die Landstraße schlängelt sich wie auf einer Kinderzeichnung vom grau-weißen Horizont zu dem Feld vor meinen Füßen. Und da kommt auch schon ein Auto angefahren. Es ist kein Ferrari 250 GT, 12-Zylinder Viertakt, Hubraum 2953 Kubikzentimeter mit 240 PS und 230 Stundenkilometern, noch nicht mal ein Porsche 901 6-Zylinder Viertakt, Hubraum 1995 Kubikzentimeter mit 120 PS und 200 Kilometern, sondern nur ein NSU Prinz, 2-Zylinder Viertakt, 578 Kubikzentimeter mit 30 PS, der gerade mal 120 macht, mit Rückenwind. Und hier geht es bergauf, raus aus dem verschneiten Dorf. Und ich habe noch nicht mal den Moped-Führerschein und Claudia brüllt und Bernd schreit, ich soll mich weiter rechts halten, damit uns die Bullen in den Kurven aus den Augen verlieren. Aber das ist gar nicht so leicht, denn unser NSU Prinz hat hinten fast platte Reifen, weshalb ich kaum die Balance halten kann. Trotzdem liegen wir ein ganzes Stück vorn. Hinter uns die Bullen mit ihrem vollbesetzten Mannschaftswagen VW T2 fangen an zu ballern. Die Kugeln schlagen in die Schneewehen und springen vom Straßenasphalt gegen den zitronengelben Lack der Kotflügel. Claudia kramt im Handschuhfach nach einer Waffe. »Die ist nicht geladen«, sage ich. »Wie nicht geladen? Kein Wasser drin.« »Wasser? Das ist meine Wasserpistole.« »Sag mal, spinnst du?« schreit Bernd. »Wo ist denn die Erbsenpistole?« »Vergessen, aber die Wasserpistole ist echt gut. Die hat vorne einen Ring. Da kannst du um die Ecke schießen.« »Ihr seid Spinner. Totale Spinner. Ich denke, ihr habt euch das Luftgewehr von Achim geliehen.« »Der war nicht da, nur seine Oma, und die wollte es nicht rausrücken.« »Pass auf!« Ich schlingere nach links und fast wären wir umgekippt, aber Claudia und Bernd werfen sich geistesgegenwärtig auf die andere Seite und ich komme nur für einen Moment von der Fahrbahn ab. Der Schnee spritzt an den Scheiben hoch, die Scheibenwischer arbeiten wie wild. »Vielleicht sollten wir einfach drehen«, ruft Claudia. »Damit rechnen die nie im Leben.« »Ja«, schreit Bernd, »dann rasen wir an denen vorbei und bevor sie was merken, sind wir weg.« »Nein, Unsinn, das ist Quatsch, wir müssen bis zum nächsten Ort. Das ist nicht mehr weit, außerdem geht's da vorn schon bergab.« »Ja, stimmt, ich sehe schon die ersten Häuser. Wir müssen die abhängen.« Ich rase ohne zu bremsen in den Ort, die Bleichwiesenstraße runter, dann rechts in die Weihergasse am Bäckerfuhr vorbei, wo es die Bananenschnitten mit Schokoguss gibt, vorbei an der Drogerie Spalding, am Lebensmittel Breitenbach, Zeitschriften und Tabakwaren Maurer, Lebensmittel Leer, Sängerheim, kurz vorm Bäcker Daum halte ich an. »Schnell«, schreie ich, »die Bullen sind noch nicht da.« Wir steigen aus und rennen gegenüber in den Hofeingang und durch nach hinten. »Wir müssen über die Mauer, da ist der Schulhof. Von dort können wir weiter zur Kerbewiese. Wir springen auf die Mülltonnen.« »Was macht ihr da?« ruft eine Stimme aus einem Fenster im Hinterhaus. »Bleibt sofort stehen. Ich kenne euch. Sofort stehen bleiben, sonst gehe ich zu euren Eltern.« Ich drehe mich kurz um. Eine Frau in Kittelschürze lehnt aus dem Flurfenster im zweiten Stock und droht mit einem Staubwedel. Gerade rasen die Bullen an der offenen Hoftür vorbei. »Die haben uns nicht gesehen«, sage ich. »Die fahren bestimmt hoch zum Greselberg.« »Dann hauen wir aber besser in die andere Richtung ab«, sagt Bernd. »Stimmt, los.« Wir springen wieder von den Mülltonnen und rennen durch den Hauseingang. »Stehen bleiben«, brüllt die Frau wieder. Vorsichtig spähen wir auf die Straße. Die Bullen sind nirgendwo zu sehen. Los, schnell! Wir laufen die Weihergasse nach links runter und biegen rechts in die Feldstraße ein, dann zum Bahndamm und wieder rechts Richtung Schrott-Wiedemann. Wir müssen uns trennen, sagt Claudia. Ja, sage ich. Wenn ich um 7 nicht daheim bin, kriege ich sowieso Ärger. Ich muss erst um 8 da sein, sagt Bernd. Am besten, wir sehen uns ein paar Tage nicht. Wir nicken. Und wenn die Bullen bei einem vorbeikommen, dann sofort die anderen anrufen. Aber was sollen wir sagen? Einfach sagen, es geht um die Mathe-Hausaufgabe vom Montag. Mathe-Hausaufgabe Montag, okay, dann weiß jeder Bescheid. Ansonsten Samstag um 4 an der Lohmühle. Ich muss Samstag zur Beichte. Kommt nicht außer dem Beatclub? Dann um 5:30, okay? Kapitel 26, Seite 206. Sexualverhalten. Meine Sexualität findet ausschließlich in Gedanken und ausschließlich in der Vergangenheit statt. Die Sexualität der Roten Armee-Fraktion war ebenso ins Dunkle getaucht und unerkannt wie die Sexualität der Nazis, weshalb die Rote Armee-Fraktion an ihrer mangelnden Veränderung des Sexualverhaltens gescheitert ist, was sie sich auch sagen lassen muss. Die eigene Sexualität gerade dann, wenn man meint, als revolutionäre Organisation die Welt verändern zu müssen, gleichermaßen zu verbergen und für alle Umstehenden zu mystifizieren, wie man es bereits in der bürgerlichen Welt tat, heißt, dieser bürgerlichen Welt weiterhin zu gehorchen. Die Sexualität umgekehrt darzustellen, was die Rote Armee-Fraktion nie tat, sie jedoch bei dieser Darstellung der Intimität zu berauben, sie also quasi zu pornografisieren, führt auch nicht weiter, sondern arbeitet im Gegenteil den reaktionären Kräften zu. Es tut mir leid, dass ich, wenn es um Sexualität geht, nur in dieser fragwürdigen Sprache der revolutionären Verlautbarung sprechen kann, aber meine eigene Sexualität ist zu stark von diesem revolutionären Versäumnis und dieser gesellschaftlichen Vereinbarung geprägt, als dass ich es anders ausdrücken könnte. Der Verlautbarungsduktus ist immer auch ein Duktus der Einsamkeit und Verlassenheit und des aus dieser Verlassenheit resultierenden Selbstzerstörungswunsches. Da meine Sexualität sich nicht aus diesen Polen des Verbergens und der Zuschaustellung bei gleichzeitigem Intimitätsverlust befreien konnte, lebe ich meine Sexualität zwangsweise in Verlassenheit und damit permanent vom Selbstzerstörungswunsch bedroht. 5 Maschinen und 3 Getränkeverpackungen haben lange Zeit einen direkten Einfluss auf meine Gedanken ausgeübt. Als Maschinen kann ich benennen, erstens Konstrukta-Waschmaschine, zweitens Alpinett-Höhensonne, drittens Braun-Rührgerät KM31 mit Mixeraufsatz aus Glas, viertens Grundig-Tonbandgerät TK25 mit Tricktaste und magischem Auge, fünftens Braun-Plattenspieler SK4. Als Getränkeverpackung möchte ich angeben, erstens Maggi-Flasche, zweitens Sunkist-Packung, drittens Sanostol-Flasche. Kapitel 74. Die Erfindung der Freundlichkeit, Teil 3. Fort, da, suivi de Derifort, Derrida oder The Empire of Size. So sehr ich anderen vorwerfe, nicht das Systemische in politischen Strukturen zu erkennen und stattdessen moralisch zu argumentieren, so wenig erkenne ich das Systemische in Liebesbeziehungen und argumentiere moralisch. Glaube, liebe Hoffnung, das sind die sich gegenseitig bedingenden moralischen Instanzen, die das ganze Elend aufrechterhalten. Es reicht nicht, allein die Form abzulehnen, Kitsch, Banalisierung, Vereinfachung etc. Man muss auch die Inhalte ablehnen, die diese Form transportieren, Liebe, Heroismus, Moral etc. Denn beide existieren nicht unabhängig voneinander, sondern bedingen sich. Und vielleicht ist das überhaupt der Grund, warum Menschen handeln, warum sie einfach etwas machen, warum sie andere erschießen oder Bilder mit Säure übergießen oder korrupt sind und skrupellos und über Leichen gehen, weil sie sich mit diesem Tun in ein Leben hinein katapultieren, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt, das sich anfüllt mit Sachzwängen, die einen Handlung auf Handlung schichten lassen, bis man nur noch damit beschäftigt ist, die Folgen dieser einen Handlung auszubaden, dieser einen Handlung, die man unüberlegt, unaufmerksam, abgelenkt geschehen ließ, die man gleichermaßen vollzog, wie sie sich an einem vollzog, so wie man einfach in der Kneipe Wolfschanze in Charlottenburg für 1.000 Mark eine Beretta kauft und in der Kantstraße einen Alfa Romeo knackt und aus dem Parterrefenster des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen in der Mikwelstraße 83 in Berlin in die Illegalität springt. Die Liebe des anderen gegenseitig in Frage stellen. Eine beliebte Variante meiner Beziehungen. Dazu gehört meist ebenso wechselseitig die Androhung von Selbstmorden, was eine gewisse Logik hat, denn wenn man die Liebe des anderen in Zweifel zieht, muss man wenigstens die eigene Ernsthaftigkeit und Bereitschaft, bis zum Letzten zu gehen, unter Beweis stellen. Es scheint sich bei der Liebe allem Anschein nach um eine sehr isolierte und einsame Veranstaltung zu handeln, die man vorzugsweise allein erlebt oder eher noch mit Dritten, selten aber mit dem Objekt der Begierde. Dummerweise muss man die Konsequenzen, die man androht, manchmal sogar in Taten umsetzen, nämlich dann, wenn sich der andere nicht mehr an die Vereinbarung hält, das Gesagte für bare Münze zu nehmen und schon auf die Androhung zu reagieren. Auch ein Beweis dafür, dass die Liebe im Bereich des Imaginären stattfindet, so gut wie ausschließlich. Kapitel 74, Seite 536. Dass du mich gefunden hast und dass ich dich gefunden habe, das ist ein Wunder. So konstruieren die Liebenden ihren eigenen Mythos, um dann dieses Wunder doch wieder im Alltag einzudampfen und auseinanderzugehen, weil es eben Wichtigeres gibt als das Wunder, weil niemand von Wundern allein leben kann. Das ist das Wunder unserer Zeit, dass ihr mich gefunden habt unter so vielen Millionen und dass ich euch gefunden habe. Das ist Deutschlands Glück. Diese Aussage Hitlers aus seiner Parteitagsrede des Jahres 1936 sollte man allen Liebenden ins Poesiealbum schreiben, denn wir wissen, wie dieses Wunder ausging. Les histoires d'amour finissent mal en général. Und zwar nicht, weil der eine liebt und der andere nicht, sondern gerade, weil dieses große Wunder der gegenseitigen Durchdringung, sprich des gegenseitigen Missverstehens, stattgefunden hat. Wahrscheinlich sind die glücklichsten Lieben die, bei denen einer der Partner den anderen betrügt und ihm die Liebe nur vorspielt, denn die vorgespielte Liebe kann sich ganz frei präsentieren und auf den anderen eingehen. Liebt man wirklich, ist das schwierig, oft unmöglich. Geschichte, in der ein Heiratsschwindler, der einer Frau die Liebe bislang nur vorgespielt hat, um von ihr ausgehalten zu werden, merkt, dass er sie wirklich liebt. Nun versucht er, ehrlich zu sein, muss aber feststellen, dass diese Ehrlichkeit gar nicht gewünscht ist. Im Gegenteil, die Frau meint, er würde sie nicht mehr lieben, obwohl er in Wirklichkeit nun seine wirkliche Liebe zeigt. Und ist eine Religion, die wie die griechische den Wahnsinn mit einschloss, indem sie Dionysos Teil des Pantheons werden ließ, nicht vernünftiger als eine, die den Wahnsinn auszuklammern versucht? Der Exorzismus klammert den Wahnsinn nicht aus, sondern bezieht ihn ein, weil sich der Exorzist dem anderen als ebenbürtiger, oft überlegener Gegner stellt. Das Ausklammern findet dort statt, wo man so tut, als Könne es eine Religion, Philosophie oder Wissenschaft überhaupt eine Lebenshaltung geben, in der etwas nicht vorkommt, etwas, um das sich dann andere Bereiche kümmern müssen? Das ist die wirkliche Lüge. Und das ist der immer noch wahre Kern an Hegel, denn die Tatsache, dass das Ganze das Unwahre ist, hebt deshalb seine Notwendigkeit nicht automatisch auf. Kapitel 93, Seite 765. Ein Kaufmann, der nach Indien aufbrach, fragte alle Mitglieder seines Haushalts, ob er ihnen von dort etwas mitbringen könne, und weil er großzügig war, fragte er auch die Angestellten und selbst die Tiere in seinem Haus. Sein Lieblingspapagei, der in einem wunderschönen Käfig lebte, sagte zu ihm: »Geh bitte in den Dschungel und frag die Papageien, die dort leben, ob es gerecht ist, dass sie frei fliegen, während ich hier in einem Käfig leben und fern von ihnen sterben muss.« Nachdem der Kaufmann in Indien seine Geschäfte erledigt hatte, ging er in den Dschungel und traf dort auf einen Papagei, dem er die Frage seines Vogels vorlegte. Als der sie hörte, fing er an zu zittern, fiel dem Kaufmann vor die Füße, hörte auf zu atmen und starb. Als der Kaufmann nach Hause kam und alle Geschenke verteilt hatte, ging er auch zu seinem Papagei und erzählte ihm, was geschehen war. Als der Papagei das hörte, fing er ebenfalls an zu zittern, fiel von seiner Stange, hörte auf zu atmen und starb. Der Kaufmann erschrak und fing über den Verlust seines wunderbaren Vogels an zu weinen. Schließlich nahm er ihn aus dem Käfig, um ihn im Garten zu bestatten. Doch kaum war er mit ihm vor das Haus getreten, als sich der Vogel aus seiner Hand aufschwang und auf einen Baum flog. Als der Kaufmann ihn nach dem Grund für sein seltsames Verhalten fragte, antwortete der Papagei: »Ich folge nur dem Vorbild meines weisen Lehrers im Dschungel. Indem ich den Tod simulierte, erlangte ich die Freiheit.« Ich überlege, was Herr Görkan mir mit dieser Geschichte sagen will, dass ich alles nur simuliere, dass ich mich darauf einlassen soll, zu zittern, zu Boden zu fallen und nicht mehr zu atmen, weil ich dadurch frei werde. Aber was ist das eigentlich, Freiheit? Vielleicht ist das der Vorteil, dieser ungeheure Vorteil der Mystiker, alle die Begriffe benutzen zu können, die ich schon so lange nicht mehr wage, in den Mund zu nehmen: Freiheit, Liebe, Wahrheit, Erlösung, Ekstase und so weiter. Und bei dem Vogel, da fällt mir wieder die Kohlmeise ein, die in dem Ausflugscafé gegen das Fenster prallte und auf den Boden fiel, und das Gefühl, wie ich sie in der Hand hielt und sie nach einiger Zeit wieder nach oben auf die Tanne flog. Und zusammen mit dieser Erinnerung kommt wieder alles andere: der Klinkerbau, das Hotelzimmer, der Schnee, die grauen Pulswärmer, das Licht aus dem Bad und das Flimmern und all das, was ich geglaubt hatte, ein für allemal hinter mir gelassen und überwunden zu haben, weil ich das hier am Schluss allein durchziehen wollte und auch immer noch will und letztlich ja auch muss. Und dann kommt mir ein Satzfetzen in den Sinn: weil du ohne Liebe bist. Und ich überlege, woher das ist, aber es fällt mir nicht ein, obwohl es aus einem Song stammen muss, weil das Ohne nach oben geht und das Liebe gedehnt wird. Dabei mochte ich doch Bands mit deutschen Texten gar nicht und hab das Tonband immer sofort angehalten, wenn was auf Deutsch kam, selbst noch bei Tonsteine Scherben am Anfang, weshalb ich mich umso mehr frage, warum mir ausgerechnet jetzt sowas einfällt und nicht irgendeine Zeile aus der Blood on the Tracks oder der Late for the Sky, die ich beide mit 20 rauf und runter gespielt habe. Wenn du lachst, lachst du nicht, wenn du weinst, weinst du nicht, so heißt es davor, weil du ohne Liebe bist. Und jetzt weiß ich auch, von wem das ist, von Tokyo Hotel. Und jetzt verstehe ich auch jetzt, dass wirkliche Erkenntnis, wirklich emotionale Erkenntnis nur von 20-Jährigen kommen kann und dass diese Erkenntnis nur von 14-Jährigen begriffen wird, weil sie alle noch die Sprache der Mystiker sprechen, weil sie beseelt sind, weil sie noch glauben, dass der lange Weg, der vor uns liegt, Schritt für Schritt ins Paradies führt, weil sie nicht wissen, was sie erwartet, so wie ich nicht wusste, was mich erwartet, damals auf der Kerb, weil Glaube, Liebe, Hoffnung noch ungefiltert und unverschnitten das Fühlen bestimmten, noch nicht begradigt waren zum wahren schönen Guten, diesem zivilisierten Mist, diesem kleinsten gemeinsamen Nenner, diesem bescheuert biederen Blödsinn, hinter dem nur die Angst steht, die Angst regiert im Gewand der Vernunft, die ungeheuer gebiert. Nein, do not go gentle into that good night, rage, rage against the dying of the light.
Das war das Extra zum Josef Breitbach-Preis für Frank Witzel. Danke fürs Zuhören.